Ja, endlich ist Juli. Sommerferien stehen vor der Tür, noch eine Woche. Unsere Kinder sind zwar erwachsen und außer Haus, aber meine Frau ist Lehrerin. Ja? Und die zwei wichtigsten Argumente für Lehrersein ist Juli, August. Und sie ist gerne Lehrerin, aber sie freut sich doch auch jetzt auf die Ferien. Wir waren aber nicht weg. Wir werden Urlaub machen bei Freunden in Kärnten. Aber dass ihr jetzt, auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht wegfahrt und noch nicht in Urlaubsstimmung seid, doch ein bisschen in Urlaubsstimmung kommt, möchte ich euch gedanklich heute euch mit nach Kreta mitnehmen. Griechenland ist dieses Jahr der Renner, habe ich mir sagen lassen. Nach Covid wollen jetzt alle nach Griechenland. Da möchte ich uns mitnehmen. Und zwar mit Paulus und Titus, die eben dort auch unterwegs waren, also diese Insel da, Rot, Kreta, das ist also die Insel, wo wir uns gedanklich heute befinden werden. Und zwar hat Paulus im Titusbrief geschrieben: Ich habe dich auf die Insel Kreta, auf der Insel Kreta zurückgelassen, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Älteste einsetzt, wie ich dir auch aufgetragen habe. Also Paulus und Titus waren da nicht zum Urlaub machen da. Ich glaube schon, dass sie ab und zu mal im Meer baden waren, mehr wahrscheinlich aus hygienischen Gründen. Sie waren dort, um das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Und manches ist passiert, Gemeinden sind entstanden und gewachsen, aber manches ist noch offen geblieben. Und zwar eben reife Männer einzusetzen, dass sie Verantwortung für diese jungen, kleinen Gemeinden übernehmen sollten. Und ein Stück weit ist diese Situation damals auf Kreta ähnlich zu der Situation, in der wir uns heute auch hier in Kärnten befinden. Auch wenn ich nicht so klinge, aber ich bin tatsächlich schon vor 32 Jahren nach Österreich gezogen. Meine Frau ist Klagenfurterin. Als wir vor 32 Jahren hier eben waren, habe ich jetzt mal zurückgerechnet, was damals war. Damals waren 35 Mitarbeiter im Reich Gottes, die teil- oder vollzeitlich angestellt waren. Missionare hauptsächlich aus Amerika, England, Holland, Deutschland, Schweiz. Und daraus sind 11 evangelikale Gemeinden in Kärnten entstanden. Das ist wunderbar, das ist toll. Wir haben eine relativ junge freikirchliche Kirchengeschichte in Österreich. Heute allerdings sind nur noch 6 Mitarbeiter in einem teil- oder vollzeitlichen Dienst in Kärnten. Und von den 6 sind nur 2 Kärntner. Wir haben mehr Möglichkeiten, mehr Gemeinden, mehr Trinity-Schulen und alles Mögliche, Tagesstätte Raphael und was man alles so letzten Sonntag vielleicht auch sehen konnte bei diesen verschiedenen Ständen beim Kärntner Gemeindetag, aber weniger Mitarbeiter. Und die Herausforderung damals wie heute ist, wir müssen junge Männer und Frauen motivieren und mobilisieren, dass sie einen Teil ihrer Zeit in das Reich Gottes investieren. Dass sie sagen, das ist so wichtig und das begeistert mich und da möchte ich Teil davon sein. Auch heute ist das Gebot der Stunde, Kärntner und Kärntnerinnen, dass sie sagen, und mein Leben ist nicht nur zum Überleben da, den Beruf zu schaffen, die Familie großzuziehen und dann im Urlaub zu fahren, sondern mein Leben ist dazu da, um Reich Gottes zu bauen, egal wo Gott mich hingestellt hat. Und das ist ein Stück weit auch meine Aufgabe, junge Österreicherinnen und Österreicher zu mobilisieren, zu motivieren und eine Perspektive zu öffnen. Wie wäre es, wenn du ein Teil dieses gemeinsamen Auftrags seins Österreicher für Österreich. Und da möchte ich euch, und da habe ich jetzt letztes Jahr wieder so einen Online-Kurs gemacht, Gottes Plan für die Leitung seiner Gemeinde. Und unter anderem sind wir zu einem Text gekommen aus dem Titusbrief. Im ersten Kapitel. Weil ein Gemeindeleiter ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, muss er ein untadiges Leben führen. Er darf nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig und nicht darauf aus, sich zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Macht das Sinn? Wollen wir solche Verantwortlichen in der Gemeinde haben, Leiter und Leiterinnen, die mit einem solchen Charakter Vorbilder sind für uns? Ja, das macht Sinn. Weil Eltern und auch geistliche Eltern in der Gemeinde, die prägen nicht nur durch das, was sie lehren, nicht nur durch das, was sie sagen am Sonntag oder in der Bibelstunde oder im Hauskreis, sondern durch das ganze Wesen, durch das, was sie sind, durch ihr Vorbild, durch ihre Persönlichkeit. Und deswegen sagt er auch zum Timotheus, und du selbst sollst ihnen ein Vorbild sein, ein Beispiel der Glaubwürdigkeit deiner Lehre. Also wir predigen nicht nur, sondern wir sind eine Predigt in dem, was Jesus schon in unserem Leben verwirklicht hat. Lange Zeit habe ich gedacht, zum Glück endlich mal ein Text, der mich nichts angeht, ja, weil ich bin ja jetzt kein Gemeindeleiter, also es gibt genug zu tun, aber die Stelle darf ich mal denen überlassen, ja. Falsch gedacht. Die Leiter sollen uns ein Vorbild sein, an denen soll man schon das eine und andere dort auch verwirklicht wissen und sehen. Aber warum sollen sie ein Vorbild sein? Damit wir alle anderen eine Sehnsucht bekommen, genau dem nachzueifern. Also wir können nicht sagen, das gilt nur für die anderen und von denen erwarte ich es und von mir selber nicht. Nein. Das ist einfach eine Zwischenstation zwischen Jesus, habe ich noch ein paar Vorbilder, die mir noch ein bisschen näher sind in meiner Zeit, in meinem Umfeld. Aber sie sollen etwas von Jesus widerspiegeln, damit ich auch eine Sehnsucht habe, diese Jesus-Ähnlichkeit zu verwirklichen in meinem Leben. Und im Epheserbrief geht Paulus dann sogar so weit zu sagen, dass wir alle wachsen zur Reife, deren Maßstab Jesus Christus in seiner ganzen Fülle ist. Also wir sollen alle reifen und der letzte Maßstab ist nicht einmal das Vorbild in der Gemeinde, sondern Jesus Christus in seiner ganzen Fülle. Und von mir weiß ich, da ist noch viel Raum einzunehmen. Und jetzt möchte ich mit euch dieses Thema lebendig machen, nicht nur älter werden, sondern jünger werden. Ja? Wie können wir nach und nach, je länger wir in die Gemeinde kommen, je mehr wir mit Jesus Christus unterwegs sind, nicht irgendwie durch irgendwelche Cremes oder Botox oder sonst was, jünger werden, sondern Jesus ähnlicher werden. Wie wird unser Charakter, so wie diese Stelle Titus Ältestes aussuchen sollen in Kreta, wie wird es auch für unser Leben konkret? Manche dieser Eigenschaften, von denen wir hier gelesen haben, die wurden relativ jung am Anfang des Christseins vielleicht eingeübt. Ja? Nicht alkoholsüchtig oder sowas. Ja? Das wird ziemlich schnell wahrscheinlich angegangen sein und sagen, wenn ich da Suchtverhalten habe, dann muss ich das jetzt mit Jesus Hilfe und seiner Kraft, seinem Heiligen Geist auch ändern. Kein Schläger, kein Suchtverhalten. Ja, meine Zunge in Zaum bekommen, wie sage ich das mit der Wahrheit, wie sage ich die Dinge liebevoll. Auch da sind wir dran, werden wir darauf hingewiesen, das ist schon ein bisschen schwieriger. Dann meine Augen unter Kontrolle zu behalten, eben nicht den falschen Filmen und falschen Frauen nachzuschauen, sondern eben auch das ist eine Herausforderung. Aber da sind wir relativ, wenn wir jung im Christsein sind, eigentlich motiviert, da dran zu bleiben und diese großen Brocken mal aus unserem Leben wegzubekommen. Dann, wenn es gut geht, hat Gott uns gezeigt, ich möchte dich auch verwenden in der Gemeinde, ich habe dir Gaben gegeben, entdecke sie, entfalte sie, werd Teil des gemeinsamen Miteinanders, bring dich ein. Wir gehen zum Gottesdienst, wir gehen in den Hauskreis, wir überwinden immer wieder unsere Bequemlichkeit und bringen uns auch für andere ein. Und wenn es gut geht, lernen wir da drin Barmherzigkeit. Ja, oder Teamfähigkeit, Geduld wird herausgefordert. Je enger man zusammenarbeitet, werden solche Dinge gechallenged. Und ich erlebe vielleicht Jesus Christus noch mehr, noch intensiver, nicht nur in meinem Leben, sondern auch durch mein Leben, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Aber damit ist die Liste ja noch nicht erfüllt. Eigentlich merke ich, je älter ich Christ bin, eigentlich kommt dann erst so richtig die Challenge, so richtig die Herausforderung. Da gibt es solche Sachen wie Sanftmut oder Barmherzigkeit, Güte, Großzügigkeit, Selbstbeherrschung, Geduld, Mut, froh sein, fröhlich sein, zuversichtlich sein, dankbar sein. Wie prägen sich solche Charaktereigenschaften von Jesus auch in mein Herz, auch in meinen Charakter, auch in meinen Alltag, in mein Wesen? Wie wird die Jesusart immer mehr zu meiner Art? Wie kommt sein Charakter noch tiefer in meinen hinein? Und ich hoffe, dass ich euch da jetzt ein bisschen gewinnen konnte, ja, dass ihr jetzt mit mir sagt, gute Predigt, mein Mann soll sich das anhören oder so, oder mein Chef oder sowas, ja, sondern dass du sagst, nein, gute Predigt und ich möchte jetzt offen sein mit einem offenen Herzen für mich persönlich. Ich möchte da auch wachsen. Und so lesen wir jetzt hier im zweiten Kapitel und ich habe dann den Titusbrief durchgelesen und gesagt, Paulus, sagst du jetzt dem Titus nur, was er lehren soll, was er sagen soll, oder sagst du dem Titus auch, wie das die Männer schaffen sollen, wie das die Leute schaffen sollen, in einen christusgemäßen Charakter hineinzuwachsen? Und im zweiten Kapitel kommt Paulus dann zu dem Wie. Vorher hat er gesagt, was ist das große Bild und jetzt, wie kommen wir dahin? Der Satz beginnt mit denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien, uns zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Dies alles sollst du lehren. Ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Dieser Satz beginnt mit denn die Gnade Gottes. Und das Erste ist, durch ein tieferes Verständnis der Gnade Gottes. Damit beginnt jegliche Veränderung. Das ist die Grundlage für alle weiteren Wachstum im Glauben. Es ist nicht, dass es am Anfang mit der Gnade beginnt und am Ende dann kommt die Peitsche oder sowas. Nein, sondern die Gnade bleibt immer die Grundlage. Nicht die Ermahnung. Wir merken das ja manchmal bei der Kindererziehung. Oder wenn meine Frau schon wiederkommt mit dem, schwierig. Nicht der erhobene Zeigefinger, nicht die Regel, nicht das Gesetz, nicht die Maßnahmen. Meistens wissen wir eigentlich im Inneren da ist eine Baustelle. Und eigentlich will ich ja anders reagieren. Eigentlich will ich ja hier ein Mann Gottes sein, eine Frau Gottes sein und ich weiß eigentlich eh, dass es nicht in seinem Sinne ist, in seiner Art. Und Luther übersetzt hier sogar, denn die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Die Gnade, die uns heil machen will. Und ein tieferes Verständnis von der Gnade Gottes, dass Gott noch viel gnädiger mit mir ist, als ich bisher dachte. Nicht nur für die ganz großen Brocken, die da schon in der Vergangenheit rausgeräumt worden sind, sondern in der feinen Struktur meines Wesens, dass die Sünde so hartnäckig manchmal sich in meinen Genen vernetzt hat, dass ich selber kaum mehr spüre, dass das so schlecht ist. Ich bin sowas angewiesen auf die Gnade Gottes. Ein großer Theologe unserer Zeit, Tim Keller, hat das in einer ganz einfachen Aussage zusammengefasst, die er immer wieder wiederholt. Ich bin noch viel sündiger, als ich dachte. Aber Gott ist noch viel gnädiger, als ich zu hoffen wagte. Und immer dann, wenn wir zu diesen Momenten kommen, ja, und diese Momente passieren nicht, normalerweise nicht Sonntagmorgens von 9:30 bis 11:00. also da sitzt du nur da und da ist alles okay und brav. Ja. Also die Challenge ist eigentlich am Montag zwischen 9:30 und 11:00. Ja. Oder sonst wo, da, wo sich das wieder meldet, die anderen, die Streitigkeiten und Konflikte und dann wieder die Muster und die Mechanismen und die Systeme so richtig wieder zu greifen beginnen, die Schuldzuweisung, die Erklärung, die Ausflüchte und ja und überhaupt und so. Das ist die Challenge. Wenn Sorgen kommen, wenn die Angst kommt, wenn die Ungeduld kommt, wenn der Unfrieden sich breit macht, das ist die Realität. Und dann keine Ausweg mehr nehmen und Ausflucht nehmen, ja, so bin ich halt und dann muss ich mich so nehmen, wie ich halt bin und sowas und es bringt eh alles nichts und die anderen und ich schaffe es eh nie. Typische Ausreden, die uns der Teufel einreden möchte. Sondern dass wir sagen, nein, Herr Jesus, das ist noch nicht heil, das ist noch nicht so, das ist nicht der Charakter, den ich widerspiegeln soll als dein Kind. Also ich habe hier ein neues Hemd aus dem Schrank geholt heute, ja, und ich denke, es ist halbwegs sauber. Meine Frau hilft mir immer wieder, eben, dass wenn es dreckig ist. Ja. Aber Hans-Peter, wenn ich jetzt nach Hause gehe, also ich neige dazu, ein gebrauchtes Hemd, hat keine großen Flecken, kommt wieder in den Schrank. Wozu waschen, wozu bügeln, das tut's nochmal. Ja? Und dann kann aber sein, ja, dass wir dann nebeneinander im Bad stehen, meine Frau und ich, und er sagt, Hans-Peter, du muffelst. Ja? Okay. Und das passiert immer wieder. Ja? Wir denken ja, die großen Flecken, also so auf die Entfernung geht es ja. Aber wenn man dann einem ein bisschen zu nahe kommt, ja, oder näher kommt, dann merkt er, das sieht man nicht, aber man spürt es dann, man riecht es an. Dann ist da doch irgendwas da, was nicht frei und froh und nicht die Freude der Jesusart ist. Ja? Und wir müssen an diese Duftnoten in unserem Leben, in unserem Herzen dran. Und nicht Ausflüchte suchen und sagen, na, das braucht Reinigung, das muss in die Waschmaschine. Damit ich sozial verträglicher werde für die anderen. Und da, genau da, die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Gott neigt sich in Freundlichkeit zu mir und in Barmherzigkeit. Und der sagt nicht, Hans-Peter, ma, schon wieder das Gleiche. Ach, mir ekelt. Nein, er sagt, Hans-Peter, ich nehme dich an, so wie du bist. Weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr treibt? Dass er dich so sehr liebt, dass er selbst so einen Hans-Peter noch liebt und immer noch liebt und immer noch liebt und in die Arme nimmt. Eine bedingungslose, eine grenzenlose Liebe. Die Gnade bringt uns dazu, alle sündige Leidenschaften dem Rücken zu kehren, heißt es hier. Und dieser liebevolle Vater, von dem Jesus uns erzählt, von diesem Vater, der geht eben nicht nur dem jüngeren Sohn entgegen, als er zur Umkehr und zur Einkunft kommt. Der läuft mit den gleichen offenen Armen dem älteren Sohn entgegen, der so hartherzig, der so fromm und so brav und so angepasst und so, aber doch innerlich so hartherzig, so gnadenlos, so lieblos, so freudlos ist. Dem begegnet er genauso mit den offenen Armen und sagt, komm heim, ich will dir auch das alles nehmen, werd Teil meines Festes. Ja, um es von dem, was ich jetzt hier erzähle, ist nicht nur Theorie, das bin ich gechallenged, bin ich herausgefordert. Ja? Also viele Jahre in unserer Ehe haben wir das eigentlich plus minus immer sehr gut miteinander hingekriegt. Aber gerade da, wo unsere Kinder dann Teenager und aber eigentlich dann noch älter sind und ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben, die nicht immer so waren, wie wir uns als Eltern das gewünscht haben, da kamen unsere Geschichten hoch, unsere Prägungen, unsere alte Muster oder sowas. Und da hat es dann immer wieder richtig geknatscht, auch zwischen uns. Ja, wie du umgehst, du verhätschelst die, wie du umgehst, ist ja viel zu streng und lieblos und was weiß ich. Und da hat es dann so, war eine Herausforderung. Und ich habe da meine Not immer wieder Gott genannt und der soll doch die Kinder ändern und meine Frau ändern und was weiß ich. Und Gott sagt zu mir irgendwann mal, Hans-Peter, fang bei dir an. Ja gut, wo soll ich anfangen? Ja, wie wär's mal mit bedingungsloser Liebe? Das hast du nämlich beim Trauversprechen versprochen. boah, ich will das ja, aber weißt du, wie schwer das im Alltag ist? Es ist schon eine Herausforderung, nicht nur theoretisch, sondern praktisch, ganz konkret. Und da habe ich jahrelang, kann ich fast sagen, ja, jahrelang fast jeden Morgen ein Gebet gesprochen. Ich habe sie immer noch in meiner Bibel, eine Karte, die mich daran erinnert hat, wo drin steht: Vater, ich danke dir, dass du mich auch heute bedingungslos liebst. Und du liebst mich nicht, weil ich versuche, heute die Dinge richtig zu machen. Du liebst mich, weil ich dein geliebter Sohn bin, auf den du stolz bist. Herr, und hilf mir jetzt heute, die Menschen, denen mir heute begegnen, mit dieser bedingungslosen Liebe zu begegnen. Zuallererst meiner Frau und meinen Kindern. Das habe ich nicht gebetet, weil es sich schön anhört, sondern weil ich es brauchte. Weil ich es brauchte, dass sich diese Charaktereigenschaften mehr und mehr auch in meinem Alltag, in meinem Leben tief verwurzelt hat, auch dann, wenn es nicht so angenehm und einfach ist. Angewiesen auf die Gnade Gottes, viel tiefer, als es uns vielleicht manchmal bewusst ist. Und dann die zweite Herausforderung durch Hingabe. Gott möchte uns eine Sehnsucht erwecken, da nicht stehen zu bleiben. Ich bade halt in der Gnade und jetzt bleibt es so. Sondern dass von da aus eine neue Sehnsucht wird und ich möchte wirklich in die Jesusart verändert werden. Denn wir warten voller Sehnsucht auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Erlösers Jesus Christus, erscheinen wird. Neben dem Erleben der Gnade ist die Sehnsucht nach mehr, nach Veränderung, das, was uns in Bewegung bringt. Dass, wenn wir dem Herrn begegnen möchten, diesem guten Herrn, der so gut mit mir meint, dann möchte ich mich darauf freuen können. Dann möchte ich nicht schambehaftet mit dem Blick auf den Boden ihm entgegengehen, sondern mit Zuversicht und Freude möchte ich ihm entgegenlaufen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft, am Ende stehst du und am Ende werde ich vor dir sein. Diese Sehnsucht, die wird uns im Alltag Entscheidungshelfen oder Klarheit geben, was gut ist und was nicht gut ist. Unsere Welt macht uns vieles vor, was geht und es sieht ja niemand und macht ja nichts und sind ja alle so. Aber in diesem Bild, vor der Herrlichkeit und vor der Liebe und vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus Christus, da zeigt sich, was wirklich, das ist das Licht, das ist wirklich das Reine. Da zeigt sich, wo dann der Schmutz noch an uns haftet. Und in dieser Gegenwart von ihm, da erweckt dieser Heilige Geist dann immer wieder: Herr Jesus, ich möchte zu einem liebevolleren Menschen werden. Herr, ich möchte zu einem geduldigeren Menschen werden. Herr, ich möchte zu einem großzügigeren Menschen werden. Herr, ich möchte weiterkommen. Ich möchte meine Sorgen wirklich abgeben und fröhlicher werden. Und Jesus sagt dann: Ja, und ich möchte dabei dir helfen. Du bist nicht allein gelassen. Du musst diesen Kampf nicht alleine fechten. Ich möchte dich unterstützen. Ich möchte bei dir sein. Und ich möchte dir helfen, diese negativen Gedankenmuster abzulegen. Diese Sehnsucht erwächst bei mir immer wieder dann, wenn ich in die ehrliche Begegnung, die ehrliche Gemeinschaft mit Jesus Christus komme. Also manchmal, wenn die Sachen zu viel werden, zu Hause zu heiß, die Luft zu dick oder die Sorgen am Schreibtisch zu groß, mir hilft es dann, dem Ganzen davon zu laufen. Also ich mache dann Sport und laufe dann einfach mal weg. Und wenn ich mich allein genug fühle im Wald oder sowas, dann rede ich auch laut mit Gott. Ja? Und dann sage ich ihm und alles Mögliche, was mich da beschäftigt. Und oft ist es so, dass irgendwann, das ist mal so eine Schlaufe so, und dann, wenn ich dann auf dem Rückweg bin, ändert sich mein Gebet. Weil in der Gegenwart Gottes, dann sagt Gott so: jetzt habe ich mir das mal alles angehört, aber willst du jetzt so nach Hause kommen? Oder wie willst du jetzt zu Hause wieder neu einsteigen? Und da ändert sich dann etwas in seiner Gegenwart, sagt: Nein, Herr Jesus, ja, ich könnte noch weiterhin irgendwie alle Gründe und Ausflüchte und mich in mein Selbstmitleid baden und sowas, aber in deiner Gegenwart merke ich, hey, du hast ein anderes Ziel mit mir, du hast was anderes vor. Und es kann auch Lobpreis-CDs sein oder das können andere Dinge sein, wo Gott uns sagt, so, und wenn du jetzt wieder neu einfängst, dann sei mutiger, dann sei zuversichtlicher, dann sei geduldiger und ich stehe zu dir und ich bei dir. Halt an dem großen Ziel der Treue oder der Freude fest. Ich möchte dir helfen, dass du das, was du hier spürst, dass es nicht immer so sein und bleiben muss. Dazu möchte ich dir verhelfen. Und in diesem Heimkommen und dann Ankommen, das macht dann nicht Jesus für uns. Da gibt es dann eine Aufgabe, wo er uns beteiligen möchte, konkrete Schritte setzen. Gott will uns auf diese Weise zu einem Volk machen, das voll Eifer bemüht ist. Also er erwartet auch von uns Eifer und Einsatz. Und wir sollen bemüht sein, Gutes zu tun. Dies alles sollst du lehren und ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Das ist ein langer Weg, aber diesen langen Weg, da möchte er uns beteiligen und einbeziehen und erwartet unsere Mitarbeit. Nicht, weil ich muss, um Gott zu gefallen, sondern die Grundlage ist die Basis, die ist die Gnade. Weil Gott mich liebt, weil Gott mich annimmt, weil er mir die Hoffnung und die Zuversicht gibt, Veränderung ist möglich. Darum möchte er jetzt, dass ich auch voll Dankbarkeit aus der Gnade heraus mit seinem Geist rechne und sage, und jetzt dieses Projekt, diese Aufgabe, diese Challenge nehme ich an. Und ich mache da immer wieder kleine Projekte. Projekt Dankbarkeit oder sowas. Jeden Abend 5 Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin. Naja, die erste Woche geht leicht, aber wenn du dann immer wieder die gleichen Dinge schreibst, dann sagt er dir, ja, wie wäre es, wenn du noch ein bisschen tiefer nachdenkst oder sowas, worüber du noch dankbar sein könntest. Ja, oder ein Projekt Zuversicht, zuversichtlich leiten, nicht an von den Problemen, sondern schau immer wieder auf mich, auf den Herrn, damit du zuversichtlich bleiben kannst. Wenn ihr mich als 17- oder 18-Jährigen kennengelernt hättet, ihr werdet... Da hätte ich zwar besser ausgesehen, aber charakterlich wäre doch manche Lücken doch noch sichtbarer gewesen. Deutschland irgendwie, also Kritiksucht war, ich dachte, das macht man so. Ja? Alles, was man sieht, was negativ ist, muss man auch benennen. Nur dann hat der andere die Chance, auch was zu verändern. Lieblosigkeit hoch 3. Und dass ich jetzt mehr und mehr lerne, zu einem Ermutiger zu werden, das Positive zu sehen und das Positive zu benennen, da hat Gottes Geist schon manches bei mir auch weitergebracht. Freundlichkeit, Fröhlichkeit, ist immer wieder eine Herausforderung. Wenn da Kritik kommt und sagt, Leute sagen, das und das sehe ich aber anders oder sowas, ich habe da oft da so ein Zeichen da, nicht tätowiert, das wäre zu viel, aber ich schreibe mir da oft mit dem Kugelschreiber was hin, F2. Ist nicht nur eine Sportmarke, sondern ich erinnere mich an freundlich und fröhlich. Hans-Peter, bleib freundlich und fröhlich. Vielleicht ist es gar nicht eine Kritik an dich, vielleicht haben die gar nichts gegen dich, sondern vielleicht haben sie nur eine eigene Meinung. Bleib mal freundlich und fröhlich und frag nach, wie meinst du das denn jetzt? Und solche Herausforderungen, die brauche ich immer wieder, dran zu bleiben, zu sagen, Herr, ja, ich möchte mich nicht einrichten in dem geistlichen Level, wo ich bisher stehen geblieben bin, sondern ich möchte in die Christusart umgestalten werden. Und da ist noch eine Baustelle und da möchte ich mit deiner Hilfe die Schritte setzen, die ich gehen und tun kann. Und dann sagt Paulus dem Titus noch, dies alles sollst du lehren, ermutige die Menschen und weise sie zurecht, wenn es nötig ist. Bei den meisten tiefen Charakterprägungen, die sind so tief in uns drin, da brauchen wir Unterstützung von anderen. Da brauchen wir einen Gebetspartner, ein Gegenüber, was uns hilft, anhaltend genug da dran zu bleiben und zu sagen, schön, dass du dich bemühst, aber bleib weiter dran. Da brauchen wir einen Rechenschaftspartner, ein Gegenüber, eine Zweierschaft, einen Mentor, eine Kleingruppe, einen Beichtvater, einen Hauskreis, ein Männerfrühstück oder was auch immer. Jemand anderen, wo wir ehrlich und transparent sein können und sagen, hier ist noch ein Muster. Wenn wir es alleine schaffen würden, hätten wir das Problem schon nicht mehr. Und das ist schon eine Hürde, das kostet schon Demut, zu sagen, hier, ich bin zwar schon so und so viele Jahre Christ, aber hier kämpfe ich noch und kämpfe ich schon lange und viel zu lange und ich habe es bisher alleine versucht und ich bin nicht drüber gekommen. könntest du mit mir beten, könntest du dir die Beichte anhören, könntest du mich erinnern, könntest du mich fragen und was weiß ich. Und zum Glück gibt es Gemeinde und zum Glück gibt es Hilfen. Und es muss nicht jeder in der Gemeinde wissen, aber es sollte doch vielleicht einer aus der Gemeinde mit dir auch an konkreten Dingen dran sein. Und es gibt auch in Österreich ganz gute Sachen, eben das 4M, Charakterwochenende für Männer oder Marked Men for Christ, auch wo man mal in die tieferen Strukturen der eigenen Persönlichkeit den Mut hat, sich dem zu stellen. Es gibt Schritte zur inneren Heilung von Karin Ebert oder Befreit-Leben-Kurse, die meine Frau immer wieder macht, wie auch Heilung in diesen Charaktereigenschaften passieren kann. Wer nicht gleich den Mut hat, es in der eigenen Gemeinde zu machen, möchte ich einladen, sich wirklich auch für sowas Zeit zu nehmen und zu sagen, ich möchte weiterkommen. Gott möchte eben nicht nur, dass wir älter werden, sondern dass wir jünger werden. Dass sich je älter wir werden, der Christuscharakter sich immer tiefer auch in unser Herz hineinprägt. Und das habe ich versucht, euch klarzumachen, das beginnt mit der Gnade. Dass ich ein tieferes Verständnis habe für seine Gnade. Auch da ist Gott gnädig und jeden Morgen neu. Und ich darf jeden Tag neu anfangen. Und auch in diesen tieferen Mustern sieht er mich nicht als Versager, sondern als seinen geliebten Sohn. Durch Hingabe, er möchte mir auch in der Gemeinde und auch durch Begegnungen mit ihm in seinem Wort oder in Lobpreiszeiten immer wieder diese Sehnsucht wecken, Herr Jesus, ist da nicht mehr möglich? Ja, mehr Freundlichkeit, mehr Güte, mehr Barmherzigkeit soll sich in meinem Leben widerspiegeln. Ich möchte mich nicht rausreden, ich möchte diese Sehnsucht wachhalten, dir wirklich ähnlicher zu werden. Und dass Gott uns dann durch den Heiligen Geist zeigt, und jetzt bleiben wir mal bei dem Thema. Dann nehmen wir uns jetzt mal Zeit, damit wir da Schritt für Schritt weiterkommen, konkrete Aufgaben nehmen, wo wir auch sagen, hier brauche ich Veränderung und vielleicht auch Hilfe. Und ich liebe diesen Text auch sehr, weil es gibt fast keinen besseren Schluss für eine Predigt, wie hier der Paulus dem Titus hier schreibt. Niemand soll dich oder dein Wort verachten. Ja, okay. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Super Schluss für eine Predigt. Ja. Also du hast nicht das Recht, sagt Paulus. Hans-Peter, von einem Deutschen lasse ich mir mal gar nichts sagen. Ja. Oder kehr vor deiner eigenen Haustür oder sowas. Ja. Stimmt alles. Ja. Aber Paulus sagt hier, Titus, lass dir von niemandem einreden in der Gemeinde, dass Ausreden gelten. Sondern er sagt hier, nimm das ernst. Und nimm das mit. Vielleicht habe ich zu lang geredet, vielleicht habe ich zu undeutlich geredet, vielleicht habe ich zu schnell geredet. Keine Ausrede, dass du jetzt aus dem Gottesdienst rausgehst und sagst, heute war nichts für mich dabei. Sondern ich möchte dir jetzt wirklich dann noch eine Minute Zeit geben, darüber nachzudenken. Muss ich vielleicht die Gnade Gottes noch mehr in mein Leben hineinlassen? Welche Sehnsucht habe ich noch, ihm ähnlicher zu werden und was könnte ein konkretes Projekt sein? Bleib nicht stehen, auch wenn du schon 30, 40 Jahre gläubig bist, du bist noch nicht am Plafond angekommen. Sondern beginn immer und immer wieder neu, Jesus zu bitten, gestalte mich um in deiner Art. Und ich möchte jetzt einladen für den, der für sich sagt, Herr Jesus, ich weiß noch nicht wie vielleicht, aber ich möchte mich entscheiden heute, dass ich diese Herausforderung umgestaltet werden in die Christusart neu anpacke. Dass er aufsteht und mit mir geistlich vor Gott steht und ihn bittet, dass er ihm jetzt die Freude, die Kraft gibt, die es dazu nötig ist. Und ich werde dann mit euch beten. Ich bete kurz, Herr, ich möchte noch mehr dein Jünger werden. Dein Charakter soll sich noch mehr in meinem Wesen widerspiegeln. Wer das für sich mitbeten kann, der möge doch aufstehen und auch so vor Jesus das bezeugen. Herr Jesus, wir kommen jetzt ehrlich auch zu dir. Zeig uns Dinge auf, wo wir Vergebung brauchen. Wo hat sich in dieser Woche was gezeigt, wo etwas hochgekommen ist, etwas sichtbar wurde? Von der Hans-Peter-Art, von meiner Art, aber nicht von der Christus-Art. Wo spiegle ich nicht deine Schönheit wider? Herr, und wir legen dir das hin, geben zu, dass das nicht okay war. Wir bitten dich um Vergebung. Reinige mich noch tiefer, noch sauberer und führe mich in eine neue Freiheit. Danke, Herr, dass dein Zuspruch gilt. Es ist vergeben, es ist vollbracht. Und ich gebe dir meine Gnade und alles, was du brauchst. Herr, und ich will wachsen. Ich will wachsen, zu deinem Nachfolger zu werden, der dich als Vorbild hat und vor dir lernt und bei dir Maßstab nimmt. Wo möchtest du diese Woche diesem lieben Herrn begegnen? Wo möchtest du Zeit mit ihm verbringen, dass die Sehnsucht wach bleibt? Wo will Christus, dass du ihm ähnlicher wirst? Herr Jesus, du kennst auch die Dinge, die so hartnäckig sind, die sich festgesetzt haben in meiner Persönlichkeitsstruktur, im Charakter, die aber ja noch nicht heil geworden sind. Schaffe du in mir neue Sehnsucht, neue Hoffnung, neue Zuversicht. Komm du da auch hinein. Schenk mir eine tiefere Liebe von dir, ein tieferes Aufnehmen. Und zeig mir, wo dein Geist wirksam werden möchte. Ich möchte mir Zeit nehmen für diese Begegnung mit dir, dass diese Hoffnung und diese Sehnsucht bleibt. An diesem Ort, an diesem Tag, zu dieser Zeit nehme ich mir Zeit für dich. Herr, und ich möchte offen sein, dass du mir auch durch deinen Geist konkrete Schritte zeigst, was du möchtest, wo ich aktiv werden soll. Dass du mich auch morgen, übermorgen, die ganze Woche immer wieder erinnerst an das, was du mir jetzt hier sagst. Das kann dein Geist und darauf baue ich und das brauche ich. Aber Herr, vielleicht soll ich es auch jemand anderem sagen, einem Bruder, einer Schwester, auch jetzt hier, das habe ich mit dir ausgemacht, bitte erinnere mich. Zeig mir die Person, die mir eine Unterstützung sein kann. Ich möchte dich bitten, dass du mit mir unterwegs bleibst, dass ich nicht hängen und stehen und liegen bleibe, sondern dass ich immer wieder aufstehe, neu anfange mit deiner Kraft und deiner Hilfe und dass ich wachsen darf, reifen darf in einen Menschen, der immer mehr dein Licht widerspiegelt. Herr, und so lass uns gemeinsam miteinander als Gemeinde nicht nur älter werden, sondern deine Jünger werden. Dass wir wachsen und reifen in die Art, die du uns vorgelebt hast. Amen. Und als Antwort singen wir gemeinsam: Du bist mein Ziel, mein Gott.